Micro Europa.
Sounds
moderno, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Vor mehr als 2000 Jahren soll Cicero, ein römischer Redner und Staatsmann, Folgendes gesagt haben: Ich möchte lieber gesund als reich sein. Ein Lebenszitat, welches heute noch viele zu ihrer persönlichen Lebensphilosophie gemacht haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: Gesundheit und das Essen. Mein Name ist Charlene Serex. Ein französisches Sprichwort sagt: La santé, c'est le plus grand des biens, was so viel heißt wie: Die Gesundheit ist das größte Gut. In der Tübinger Fußgängerzone habe ich mich bei Passanten erkundigt und sie gefragt: Was bedeutet eigentlich Gesundheit?
Das Wichtigste überhaupt.
Gesundheit ist zum Beispiel Sport treiben, gut essen, also gesund essen.
Ja, wenn man keine Medikamente nehmen müsste.
Für mich bedeutet Gesundheit, dass man vor allem ausgewogen lebt und ausgeglichen, dass man auf jeden Fall sich gesund ernährt und auch bewegt, aber dass es nicht zum Druck wird, aber auch, dass man einfach zufrieden ist, dass man Leute um sich hat, auf die man sich verlassen kann, dass man da glücklich ist mit seinem Privatleben und nicht nur das Körperliche.
Wenn man sich nicht krank fühlt, denke ich mal.
Gesund sein heißt einfach, ein frohes, glückliches Leben zu haben. Wir werden immer Krankheiten haben, wir werden immer von außen Einflüsse bekommen, aber gesund sein für mich ist eine innere Einstellung.
Das ist gar nicht so einfach. Gesundheit ist eigentlich die Abwesenheit von Krankheit.
Wenn man keine Probleme hat und einfach ganz normal rumlaufen kann und leben kann.
Gesundheit ist, wenn man nicht krank ist, würde ich mal sagen. Also wenn man kein körperliches oder psychisches Leiden hat.
Wenn es einem gut geht und man ein Dach über dem Kopf hat und keine Sorgen hat und sich um nichts kümmern muss.
Ein Begriff und so viele Definitionen zum Thema Gesundheit. Aber ab wann ist man denn gesund?
Ich glaube, man ist nie wirklich 100% gesund. Also sowas ist eigentlich, ich glaube nicht, dass es diesen Zustand tatsächlich gibt. Man hat ja immer irgendwas.
Sergio, Deutsch- und Philosophiestudent, meint dazu:
Ich würde mal sagen, dass man gesund ist, auf jeden Fall, wenn man fit ist. Und um fit zu werden, kann man ja zum Beispiel Fitness machen. Man kann zum Beispiel Körperübungen oder sowas machen, um gesund zu bleiben, sein Gewicht zu halten. Man kann Medikamente nehmen, Vitamine, wenn man müde ist die ganze Zeit. Ja, natürlich auch das eigene. Also zum Beispiel, wenn man gesund sich ernährt, bleibt man gesünder, oder wenn man viel Sport macht, bleibt man gesund.
Sein Freund Camillo, Anglistik- und Germanistikstudent im 5. Semester, ist da aber ganz anderer Meinung.
Also man kann ja nicht nur sagen, nur wenn man sich gesund ernährt oder viel Sport macht, ist man gleich ein gesunder Mensch, sondern es spielt ja auch eine Rolle, wie man sein soziales Umfeld ist und wie man so eine innere Gesundheit, sagt man ja auch, hat.
Aber was hindert uns denn daran, gesund zu sein oder auch zu bleiben?
Das Gesamte, ja, das Konsum, die Lebensmittel, das ungesunde Ernähren, das einfach alles billig haben wollen und ja.
Also wenn man in seiner Comfortzone quasi drin bleibt, wenn man immer das Gleiche tut, wenn man immer die gleichen Leute trifft, wenn man immer wenn man nichts wagt.
Also ich glaube schon allein, was wir essen, wann wir ins Bett gehen, ob wir rauchen, also so Kleinigkeiten, oder was heißt Kleinigkeiten, rauchen und sich schlecht ernähren, ist natürlich eine große Sache eher.
Ja, die Umwelt einfach, Bakterien, Viren.
Die Gewohnheiten, schlechten Gewohnheiten.
Ich habe meinen Mitbewohner Jan nach seiner Meinung gefragt. Er studiert Medizin im 8. Semester. Für ihn bedeutet gesund sein,
dass man eben auch ein bisschen auf seine innere Stimme und auf den Körper hört. Das bedeutet, dass man schaut, dass man beispielsweise sich ausgewogen ernährt, dass man versucht, einen regelmäßigen Schlafrhythmus einzuhalten, nicht zu viel Alkohol trinkt, Sport treibt zum Ausgleich. Und ich glaube, wenn man das alles im richtigen Maß aufeinander abstimmt, das bedeutet für mich eine gesunde Lebensweise.
Camillo hat da einen Tipp. Maß halten ist sein Geheimrezept.
Man muss sich, denke ich mal, auch in Sachen Entschleunigung einfach mal zurücknehmen und sagen: Pass auf, jetzt mache ich mal genau das, was mir gut tut und was ich weiß, was mir gut tut, und ich treffe mich genau mit diesen Leuten. Und man darf das sicherlich nicht übertreiben, aber so neue Einflüsse kriegen ist gerade für die Sache Gesundheit, denke ich, sehr wichtig.
Camillo trifft den Nagel auf den Kopf. Ausgewogenheit ist die Zauberformel der Gesundheit.
Thank you.
If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Ja, Gesundheit zu definieren ist ziemlich schwierig, denn Gesundheit ist einerseits ein individueller Zustand, den jeder anders empfindet. Andererseits ist Gesundheit ein durch außen, meistens durch die Medizin, bestimmter Befund. Dennoch gibt es Faktoren und Merkmale, die im Zusammenhang mit der Gesundheit immer wieder genannt werden. Gesunde Ernährung, Sport treiben, maßvoll leben. Aber ist das der Schlüssel zu einem gesunden und längerem Leben? Mikroeuropa-Reporterin Raffaela Kurt hat sich auf der Suche zur passenden Antwort gemacht. Als Tochter eines Allgemeinmediziners sitzt sie an der Quelle. Sie war bei Joachim Kurt Facharzt für Allgemeinmedizin in Nagold.
Die Definition von Gesundheit ist für jeden Menschen etwas anderes. Ich denke, es ist einmal die Abwesenheit von Krankheit als wichtigsten Punkt. Es soll Wohlfühlen sein und sich gut in seinem Alltagsleben zurechtfinden. Wir müssen sicherlich unterscheiden zwischen körperlicher Gesundheit und geistiger Gesundheit. Beides ist ohne das andere nicht möglich. Und ohne körperliche Gesundheit kann man sich sicherlich auch psychisch nicht wohlfühlen. Und umgekehrt ist es genau dasselbe. Aus dem Grund braucht man beide Komponenten.
Auch über eine gesunde Ernährung kann uns der Allgemeinmediziner Joachim Kurt aufklären.
Mit Sicherheit 20-30% Kohlenhydrate, sehr viel Eiweiß, wenig Fett. Und bei der Bewegung fände ich optimal, wenn jemand 3-mal in der Woche 1 Stunde Sport treibt. Allerdings auch die älteren Semester erst nach einer vorherigen Untersuchung bei ihrem Mediziner.
Die meisten Menschen treiben zu wenig Sport. Doch was passiert, wenn man es mit den Leibesübungen übertreibt? Noch einmal Joachim Kurt.
Es gibt Gelenkprobleme, es gibt Bandverletzungen, es gibt Muskelfaserrisse, es gibt natürlich auch Herz-Kreislauf-Probleme. Vor allem, wenn die Leute dann zu stark abgenommen haben und sich nicht ausgewogen dafür ernähren, keine Regenerationsphasen haben. Und es gibt einfach auch eine psychische Abhängigkeit von zu viel Sport. Es gibt Sport als Sucht.
Nach der ärztlichen Einschätzung von Gesundheit besuche ich den Kraftsportler und Bodybuilder Marvin Stenzel aus Tübingen.
Hallo Marvin, magst du dich mal schnell bei uns vorstellen?
Ja, also ich bin der Marvin, ich bin 22 Jahre alt und arbeite unter anderem im Vertrieb für Sportnahrung.
Du selbst betreibst ja auch Sport. Kannst du uns schnell erzählen, was genau du machst?
Ja, also ich mache seit gut über 5 Jahren mittlerweile Kraftsport in Richtung Fitness Bodybuilding. War 2014 auch zum ersten Mal auf der Bühne in der Men's Physik Klasse und ist eigentlich so immer 4 bis 5 Mal die Woche drin, dann regelmäßig trainieren zu gehen.
Woher nimmst du denn deinen Ehrgeiz, das Ganze wirklich so konsequent durchzuziehen?
Ja, das hängt eigentlich viel so mit meiner Einstellung zusammen. Also ich bin nie der Typ, der irgendwie eine Sache nur halblebig macht oder sagt, ja, ich könnte ja mal ein bisschen und hier und da. Sondern wenn ich was mache, dann gehe ich es richtig an oder ich lasse es komplett bleiben.
Der Fitness- und Gesundheitslifestyle erlebt in den letzten Jahren einen regelrechten Boom in den sozialen Netzwerken. Hast du dich damit auch schon auseinandergesetzt?
Ja, natürlich ist man davor nicht sicher. Also man bekommt es natürlich mit. Als ich damals mit dem Training angefangen habe und mich im Fitnessstudio angemeldet habe, war das, sag ich mal, eher so die Seltenheit. Aber heutzutage, jetzt gerade innerhalb der letzten 1-2 Jahre, ist es wirklich durch die Netzwerke einfach wahnsinnig gewachsen. Mittlerweile gibt es so viele Plattformen, auf denen Erfahrungen ausgetauscht werden. Es gibt unzählige Fitness-YouTube-Channel, die sich mit Ernährung, Training und dem Ganzen drumherum beschäftigen.
Auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter werden immer mehr verschiedene Ernährungsweisen promotet. Sehr prominent sind Ernährungen, die vollständig auf Zucker, Weißmehl und Fett verzichten und sehr eiweißlastig sind. Der Allgemeinmediziner Joachim Kurt erklärt, ob etwas an dieser Ernährungsform dran ist.
Sicherlich sollte jeder Mensch die Menge an Kohlenhydrate und Zuckerstoffen stark reduzieren, aber mit Sicherheit nicht auf Null runterfahren. Vor allem, wenn er körperlich aktiv ist und Sport treibt, braucht er eine gewisse Menge an Zucker. Die Umstellung auf reine Eiweißernährung führt häufig zu Nierenschäden. Und jeder, der so eine extreme Diät durchführen möchte, sollte sich dringend von seinem Hausarzt vorher beraten lassen. Vielleicht auch mal ein paar Blutwerte kontrollieren lassen. Aber dieses ganz einseitige Verzichten auf jegliche Kohlenhydrate ist sicherlich eher ungut.
Auf Social-Media-Plattformen findet man unzählige Fitnessprogramme. In 10 Wochen zur Traumfigur, keine Diät, nur 20 Minuten Sport am Tag. Doch was hält ein Fitnessexperte und Bodybuilder von solchen Programmen, die Massen von abnehmwilligen Menschen jeden Alters anziehen?
Ich denke, da fehlt dann einfach so ein bisschen der persönliche Einfluss, weil wenn man sich coachen lässt, was ja an sich der Sinn von einem ganzen Trainingsprogramm ist, da sollte immer noch ein persönlicher Bezug da sein und der ist meiner Meinung nach bei so einem enormen Andrang, wie er mittlerweile auf diese ganzen Plattformen vorhanden ist, schlichtweg nicht mehr gegeben.
Auch der Facharzt für Allgemeinmedizin hat seine Zweifel an solchen Programmen.
Es kann gar nicht sein, dass einzelne Programme für jeden gemacht sind. Es ist sicherlich sehr wichtig, dass jeder erstmal formulieren muss, was ist mein Ziel, was ich mit dem Programm erreichen will. Meistens sind diese Programme doch recht einseitig, sodass sie nicht für alle Zielgruppen geeignet sind.
Abschließend will ich noch eines von Marvin Stenzel wissen.
Dein Motto?
Ja, mein Motto, ich habe es ja vorher schon erwähnt, ist eigentlich entweder ich mache was richtig oder ich mache es gar nicht.
Mikro-Europa-Reporterin Raffaela Kurt in ihrem Beitrag über Fitness und Gesundheit.
Who tries to hide what it doesn't know to be?
see me paralyzed. Why don't you just come out once and scream it? I don't feel that good when I see the heartbreaks you embrace. If I was a master thief, perhaps I'd rob them. Satisfied with your position and your place. Don't you understand? It's not my problem. I wish that for just one time you could stand inside my shoes. And just for that minute, I could. Stand inside my shoes. You'd know what a drag it is to see you.
Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle, heute zum Thema Gesundheit und das Essen. Viele Mädchen träumen von einer Karriere als Model. In Wirklichkeit ist es einer der härtesten Jobs. Die Figur muss stimmen, die Posen müssen ausdrucksvoll sein und wer Model werden will, braucht eine eiserne Disziplin. Welcher Normalo hat sich schon so im Griff, dass er Sport eine Anweisung treibt, seinen Körper makellos fit hält und dabei krampfhaft auf seine Diät achtet und sich niemals gehen lässt? Antonia Heppeler hat sich mit einem Model getroffen und diesen Beruf etwas genauer unter die Lupe genommen.
Bedeutet dünn tatsächlich schön? Kann man nur schön sein, wenn man dünn ist? Frankreich hat jetzt ein Gesetz verabschiedet, das Magermodels verhindern soll. Ohne ein ärztliches Attest, das einen guten Gesundheitszustand bescheinigt, können die Models nicht mehr arbeiten. Das Schönheitsideal der Laufstege ist längst nicht mehr zeitgemäß. Das Model-Business ist eben eine Branche für sich. Man muss die Regeln gut kennen, um darin nicht unterzugehen. Sarah ist 21 und nebenberuflich ein Model. Bereits mit 14 hat sie mit dem Modeln begonnen. Nach dem Abitur arbeitete sie dann ein Jahr lang vollberuflich. Das hat sie jedoch nicht ausgefüllt. Jetzt studiert sie Medienwissenschaft und modelt nur noch nebenberuflich. Sie macht den Job vor allem des Geldes wegen. In ihrer Studentenbude steht ein Bett, Schrank, Schreibtisch, ein Regal. Es zeugt nicht viel von einem Model-Dasein. Traumberuf? Naja, ein dickes Fell habe sie sich zulegen müssen, der schlechten Erfahrungen wegen. In manchen Situationen sei sie sich nur wie ein Objekt vorgekommen.
Doch, das kriege ich vor allem bei Castings mit. Das habe ich früher viele gemacht, weil ich da eher noch so die Jobs gebraucht habe. Da bin ich nach Hamburg gefahren für Adidas zum Beispiel zum Casting. Und da sind dann, sagen wir mal, 20, 30 Mädels in einem Raum und man kommt rein und niemand sagt Hallo, jeder tippt auf seinem Tablet oder Smartphone rum und dann füllt man erstmal die Casting-Sheets aus und wenn man die ausfüllt dann und man fragt irgendwie, ja, hey, habt ihr da was reingeschrieben, wenn man sich nicht sicher ist, dann antwortet erstmal keiner oder so. Also man merkt schon, das ist alles nicht so tolles Business, wie es manchmal irgendwie aussieht oder so. Also so Castings sind sehr unangenehm.
Trotzdem hat das Modeln natürlich auch seine Vorteile. Als Profi kann man eine Menge Geld verdienen. Der übliche Tagessatz liegt schon bei 800 Euro. Internationale Bildrechte oder ein Werbespot bringen auch mal schnell 10.000 Euro ein. Der Beruf als Model ist abwechslungsreich. Immer ein anderer Job, unterschiedliche Leute und neue Reiseziele.
Ich war ja dann auch zum Beispiel mit einer netten Gruppe, mit einem coolen Team auf Mallorca eine Woche. Da hatten wir echt Spaß und das war echt super. Auch wenn das Stress war und wir von morgens bis abends gearbeitet haben und geshootet haben, aber es war richtig cool. Es gibt solche und solche Jobs.
Sarah ist bei mehreren kleineren Agenturen und versteht sich gut mit den Mitarbeitern. Die großen Agenturen, die Profimodels unter Vertrag haben, sind jedoch strenger. Ein strikter Ernährungs- und Sportplan gehören zum Programm. Da scheint es nicht verwunderlich, dass manche ein falsches Körperbild und eine falsche Selbstwahrnehmung entwickeln. Sowohl die Models selbst als auch die Gesellschaft, die dieses vermeintliche Idealbild vorgesetzt bekommt.
Für viele, die jetzt eben Jugendliche, Teenies, die einfach zur Schule gehen und dann Germany's Next Topmodel schauen, kann es auch gefährlich sein, weil die sehen dann auch alle, oh Gott, die sind so dünn und so schön und dann wollen die auch so sein und nehmen dann auch ab bzw. essen weniger und so. Und das ist ja Schwachsinn, weil dieses ganze... dieser Schönheitswahn von wegen, ja, ganz dünn und so, finde ich auch gar nicht so toll, weil es heißt nicht immer, wenn man dünn ist, dass man dann automatisch schön ist. Es gibt da auch eine Grenze, wo es wirklich nicht mehr schön ist.
Das neue Gesetz in Frankreich gegen die Magermodels dürfte daher keine so schlechte Idee sein. Denn oftmals sind es ja die Designer, die dieses Idealbild vorgeben. Die Medien präsentieren es dann einem breiten Publikum. Man verdrängt dabei, dass Make-up- und Bildbearbeitungsprogramme die Hälfte des Bildes ausmachen. In Deutschland kann man mit Kleidergröße 36, 38 durchaus noch modeln. In den Modemetropolen wie Paris oder Mailand hat man damit derzeit aber kaum Chancen.
Das wird sich auch noch verändern. Das hat sich schon viel getan in dem Bereich, dass man nicht mehr ganz so dünne Models möchte, vor allem eben in Deutschland. Und ich denke, dass da die anderen Länder auch nachziehen werden. Also dass es langsam auch so wird, dass es diese 32, 34er Größen einfach nicht mehr schön sind. Also dass man die Models dann nicht mehr wählt, sondern auch eher sagt, hey, ich möchte jemanden, der eine Größe 36 hat, der mit meinen Klamotten dann über den Laufsteg geht.
Antonia Heppelau über das Leben als Model. Und jetzt spielen wir Don't Think Twice, It's Alright von Joan Baez. Well, it ain't no use to sit and wonder why, babe. If you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, babe. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, that's all right. Well, it ain't no use in turning on the light. I never know, and it ain't no use in turning on the light, babe. I'm on the dark side of the road. Still, I wish there was something you could do or say, make me wanna change my mind and stay. We never did too much talking anyway, so don't think twice. Calling out my name, child, I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering all the way down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, she wanted my soul. But don't think twice, that's all right. Thank you.
is too good a word, babe. So I'll just say, fare thee well. I ain't saying you treated me unkind. Could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, that's all right.
Ihr hört auf der Wüstenwelle die Sendung von Radio Mikroeuropa über Gesundheit und Essen. Der Gesundheit wird in unserer Gesellschaft immer mehr Beachtung geschenkt. Dass es wichtig ist, sich viel zu bewegen und gesund zu ernähren, weiß inzwischen jeder. Und auch bei der Arbeit wird Gesundheit mittlerweile großgeschrieben. In den Kantinen gibt es Bio-Essen und Angebote, die von Yoga über Ernährungsworkshops bis hin zu Kochkursen reichen. Doch wer organisiert diese Veranstaltungen? Wie kann man sich im Bereich Gesundheit spezialisieren? Mikroeuropa-Reporterin Maren Kenner hat sich mit zwei Studentinnen des Studienganges Gesundheitspädagogik in Freiburg getroffen.
Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern auch die Teilhabe am gesellschaftlichen und sozialen Leben.
Diese Definition hat Julia Marison in ihrem Studium Gesundheitspädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg gelernt. Und so definiert auch die World Health Organization, zu Deutsch die Weltgesundheitsorganisation, den Begriff Gesundheit. Gesund zu leben, dazu gehört also viel mehr, als sich nur gesund zu ernähren und fit zu halten. Auch die Integration in die Gesellschaft und das Zusammenkommen mit anderen Menschen zählen zu einem gesunden Lebensstil dazu. Doch, wie genau lebt man nun richtig gesund? In unserer Gesellschaft wird diese Frage immer wichtiger und so überrascht es auch nicht, dass sich ein neues Berufsfeld aufmacht. Der Gesundheitspädagoge. In Baden-Württemberg kann man seit etwa 5 Jahren in Freiburg an der PH Gesundheitspädagogik studieren. Auch die private Hochschule IB in Stuttgart bietet diesen Studiengang an. Alternativ kann man in Schwäbisch Gmünd und Weingarten ein Studium im Bereich der Gesundheitsförderung durchführen. Julia Marison ist im 5. Semester an der PH in Freiburg eingeschrieben.
Ich studiere Gesundheitspädagogik, weil ich schon immer in den Sachen oder in den Themengebieten Sport und Ernährung interessiert war und ich auch einfach gern mit Menschen arbeite. Und ich finde das wichtig, Menschen auch so einen gesundheitsförderlichen Lebensstil zu vermitteln und ihnen ja einfach von den Erfahrungen, die ich mit Gesundheit gemacht habe, ein Stück weit weitergeben zu können.
Das Ziel dieses Bachelorstudiums ist es also, Menschen eine gesunde Lebensweise näher zu bringen. Insgesamt studiert man 6 Semester, wobei das 4. aus einem Praxissemester besteht. Bei den behandelten Themengebieten im Studium ist von Forschungsmethoden bis zu Sport und Ernährung alles dabei.
Dadurch, dass der Studiengang ein Bachelor of Science ist, ist ein Schwerpunkt Forschungsmethoden, die auch in jedem Semester vorkommen, in Form von Fragebogenkonstruktion oder Qualitätsmanagement. Und dann ist es so aufgebaut, dass man im ersten Semester vor allem die Grundlagen hat in den biomedizinischen Gebieten. Im 2. Semester kommt dann verstärkt Thema Sport und Ernährung dazu und im 3. Semester kann man sich dann zum ersten Mal spezialisieren zwischen den Themenbereichen betriebliche Gesundheitsförderung, Beratung, Soziologie oder Gesundheitsinformation.
Zum Studium gehört auch dazu, dass die Studenten eine gewisse Anzahl an zusätzlichen Leistungen absolvieren müssen, die nicht unbedingt etwas mit den behandelten Studieninhalten zu tun haben. Im sogenannten Studium Generale werden hauptsächlich allgemeinbildende Themen wie beispielsweise Gender Studies oder Rassismustheorien angesprochen. Beim Studium interdisziplinär dagegen handelt es sich um Veranstaltungen, die mit Gesundheitspädagogik zu tun haben sollten.
Da habe ich zum Beispiel einen Trainerschein als Nordic Walking Trainerin gemacht und ein Seminar belegt zum Thema Kunsttherapie.
Da das Studium sehr breit gefächert ist und viele verschiedene Spezialisierungsmöglichkeiten bietet, ist es in jedem Falle hilfreich, im Voraus zu wissen, was man dann später einmal werden möchte. Und bei der Berufswahl stehen den Studenten viele Möglichkeiten zur Verfügung. Die klassischen Berufe sind beispielsweise in einer Reha-Klinik, in der betrieblichen Gesundheitsförderung, in Form von Präventionsarbeit, auf dem Gesundheitsamt oder mit Medien im Bereich Gesundheitsinformation und Kommunikation. Ein weiterer Weg für die Bachelorstudenten ist die Fortführung des Studiums auf Master. Hier können sie erlernte Kenntnisse vertiefen und sich spezialisieren. Viele gehen dann in die Richtungen Sport, Ernährung oder Management. Julia Marison ist sich allerdings noch nicht so ganz sicher, was sie einmal werden möchte.
So fest habe ich mich da noch nicht gegrenzt, weil ich glaube, es gibt immer ganz viele Möglichkeiten. Und der Markt vom Gesundheitsanbietern wird auch in Zukunft stark wachsen. Momentan interessiere ich mich sehr für betriebliche Gesundheitsförderung oder betriebliches Gesundheitsmanagement.
Anja Kessler studiert ebenfalls an der PH in Freiburg Gesundheitspädagogik. Und auch sie ist sich noch nicht zu 100% sicher, welchen Beruf sie später einmal ausüben möchte. Ihr Praxissemester hat sie beim Gesundheitsbull Region Freiburg absolviert. Das ist eine Internetplattform, die Angebote für Lehrer vermittelt, mit denen sie ihren Unterricht gesundheitsförderlich gestalten können.
Und meine Hauptaufgabe war es im Prinzip, die Homepage des Gesundheitspools neu aufzuziehen und verschiedene Kategorien wie Ernährung, Sexualpädagogik und so zu kreieren und die Angebote auf PDF-Dokumente zu schreiben und es selber nochmal schön zu sortieren sozusagen. Also es war total interessant, aber es wäre mir ein Stück weit zu trocken, da es viel PC-Arbeit war. Ich würde eigentlich gerne schon auch in die Richtung gehen, mal Kurse anzubieten, was zu leiten, direkt am Mensch zu arbeiten.
Das ist auch einer der Hauptgründe, warum Anja Kessler Gesundheitspädagogik studiert. Genau wie Julia Marie Sohn hat sie sich schon immer für Gesundheit, Sport und für die Arbeit mit Menschen interessiert. Gesundheitspädagogikstudenten scheinen sich also in vielen Punkten zu ähneln. Der Studiengang an der PH Freiburg ist vor allem bei Frauen sehr beliebt. Noch einmal Julia Marie Sohn.
Ja, so ganz klischeehaft ist der typische Gesundheitspädagogikstudent sehr interessiert an allen gesundheitsbezogenen Themen. Er macht viel Sport, interessiert sich für Ernährung, hat in jeder Vorlesung seine Tupperdose mit seinem Müsli dabei und eine Thermoskanne auf dem Tisch stehen und interessiert sich halt in dem Themengebiet.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Gesundheit und Essen hängen ganz eng zusammen. Donato Tangredi ist Leiter des Referats für internationale Angelegenheiten der Uni Tübingen. Er wurde in Italien geboren und ist im Schwabenland aufgewachsen. Der passionierte Feinschmecker schwört auf selbst angebautes Gemüse.
Naja, wir haben das große Glück, dass meine Mutter zwei riesige Gärten hat, die sie bestellt. Und wir in den Sommermonaten immer sehr gut versorgt werden mit Gemüse und Obst, was sie selber anbaut.
Und was gibt's da so?
Was gibt's da so? Da gibt es natürlich Tomaten, es gibt Kartoffeln, es gibt Paprika, es gibt Cima di Rapa. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und es gibt Erdbeeren, es gibt Basilikum, wo wir dann Pesto draus machen. Alles Mögliche, was man so anbaut. Und vieles landet in der Gefriertruhe dran für den Winter.
Und dann, das ist quasi alles nachhaltig. Das heißt, es wird alles hier im Ländle bewirtschaftet, genau, und angebaut und genau, muss nicht irgendwie weit hergetrieben werden.
Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Mehr Bio geht nicht.
Und wie ist es so? Aber ich gehe davon aus, dass ihr auch im Supermarkt ab und zu mal einkauft.
Ja, natürlich, klar. Da holen wir die Milch, weil Kühe haben wir keine.
Aber ist es jetzt nicht so, dass ihr Äpfel kauft, die zum Beispiel aus Argentinien oder aus Südafrika?
Nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Komm, machen wir gar nicht. Also auch beim Fleisch wird regional gekauft und Bier, alles. Also wir gucken, dass das alles im näheren Umkreis ist.
Und Pasta?
Ja, Pasta ist natürlich schwierig. Pasta gibt es Gott sei Dank einen Direktimport, einen großen italienischen Supermarkt, wo wir uns dann eindecken. Einmal im Vierteljahr fahren wir dahin und machen einen Großeinkauf und dann ist die Vorratskammer voll.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Schwierig, das ist jahreszeitenbedingt. Manchmal, wenn es Auberginen gibt, gefüllte Auberginen. Wenn dann die Herbstzeit kommt, dann auch Linse mit Spätzle.
Ulrich Hägele hat mit Donato Tangredi über gesundes Essen gesprochen. Ein kleiner Ortswechsel zu einer ganz besonderen Person. Hertha Oeser wohnt in Pfullingen. Sie ist einer der ältesten Menschen Europas. 1905 ist sie in Reutlingen geboren und wird somit in diesem Jahr 111 Jahre alt. Mikro-Europa-Reporter Ulrich Hägele hat die rüstige Dame gefragt, wie wird man so alt?
Epplese. Epplese, bestimmt. Ich habe sehr viel Äpfel gegessen. Und einmal haben sie mir geschrien, da war es ein Pfalzgrafenweg, habe ich aufgelesen. Da hatte ich noch keine selber. Das sind Muschäpfel, die kann man heute essen. Aber ich habe sie doch genommen, was auf dem Weg lag, damit ich die bloß kriegen konnte.
Also das heißt, Sie haben viel Obst gegessen?
Ja, sehr viel.
Und was kann man sonst noch machen? Haben Sie Sport gemacht?
Sport? Ich habe lang Yoga gemacht. Lang, bis 100 vielleicht. Doch bis 100. Da war ich ja noch in Teneriffa und da schwimmen. Mein 100. Geburtstag, ja.
Also das heißt, Yoga ist für Sie schon
ein Mittel? Stimmt, das ist ein Begriff. Also Yoga ist gut. Selbst wenn man älter ist, ist gut Yoga. Und wenn man bloß Beinübungen macht oder so, irgendetwas. Also ist immer gut. Und Obst essen. Und wenn sie keine Äpfel mehr kauen können, dann machen sie Kompott. Das ist ja auch gut.
An apple a day keeps the doctor away. Oder so ähnlich sagte auch schon meine Oma. Bleiben wir bei unserem Thema Gesundheit und Essen. Ulrich Hägele war im vergangenen Oktober bei der Apfelernte in Weissach im Landkreis Böblingen. Dort besitzt eine befreundete Familie eine Streuobstwiese. Mit dabei drei Jungs aus dem Tübinger Bekanntenkreis, Ole, Tom und Luca.
Ich bin neben Klaus Konz, einem passionierten Obstbauer und Museumsleiter aus Leonberg vom Stadtmuseum. Klaus, was machst du hier?
Das sind Beugen, die ich ernte. Ja, ein bisschen mühselig, weil der Baum nicht ausgeschnitten wurde. Da wachsen ziemlich viele Eschen ineinander rein und das ist ein bisschen mühselig, die dann zu ernten.
Die sind relativ klein, die Äpfel, schmecken die überhaupt?
Also Beugen ist ein Apfel für spezielle Liebhaber. Also ich mag ihn nicht.
Und wie ist der, sauer oder säuerlich? Oder?
Süßlich, eher süßlich. Hat aber meines Erachtens einen relativ faden Geschmack.
Ja, und was macht man dann mit dem Apfel?
Ja, also manche, die stehen da drauf und machen Apfelkuchen daraus. Also ich würde eher Most draus machen, Apfelsaft.
Aber es ist ja so, dass diese großen Streuobstwiesen ja auch eine gewisse Pflege bedürfen. Du hast gerade vorhin gesagt, dass man die ausschneiden muss. Wie oft muss man das machen?
Das kommt immer ganz drauf an, also wie alt so ein Baum ist.
Wie alt werden die?
Ja, 30, 40 Jahre, je nach Sorte. Also manche Sorten werden bis zu 100 Jahre alt. Das ist also ganz unterschiedlich.
Und das heißt, da muss man ran und muss die dann ausschneiden. Also sprich, die überzähligen Wassertriebe, sagt man, glaube ich, muss man abschneiden.
Oder dann halt eben, wenn Verwachsungen da sind, also wenn Zweige ineinander reinwachsen, das ist dann so eine Stelle, wo dann halt eben, wenn zwei Zweige ineinander reiben, wo dann Pilze entstehen könnten und solche Sachen, die muss man halt eben dann ausschneiden. Weil sonst erkrankt der Baum und dann hat man dann Pilz am Baum und dann irgendwann ein Problem damit. Ne?
Da tun die Buben oben am Baum mit dem Eimer und tun ganz, ganz oben die letzten Äpfel in den Eimer rein und das scheppert dann ab und zu mal. Du hast da jetzt so ein paar Bäume neu gepflanzt?
Das sind eigentlich alles traditionelle Sorten, die ich hier anpflanze.
Wie heißen die?
Von den Äpfeln, da haben wir einen Jakob Fischer, dann haben wir einen Schweizer Glockenapfel, dann einen roten Berlepsch, dann haben wir noch einen Gewürzluige. Und neu gepflanzt auch ist ein Hedelfinger Kirschbaum, der ist ganz da vorne. Eine Birnbaum Conference, hört sich auch etwas modern an, ist aber auch eine alte Sorte aus Frankreich. Und hinter mir ist eine Nancy Mirabelle, auch eine alte Traditionssorte.
Christin Koch-Konz hier in der Nachbarschaft, das sind auch Kunstflieger bzw. Modellflieger, die hier jetzt die Stille eigentlich ein bisschen stören, aber egal. Diese Obstbaumwiesen, die muss man ja auch pflegen. Was muss man denn da machen, wenn man so übers Jahr so eine Wiese hat?
Eine wichtige Tätigkeit ist sicherlich das Mähen. Das macht ein Landwirt, der das Gras auch verwertet, zu einer Biogasanlage bringt. Wir müssen die jungen Bäume, jetzt bis sie richtig angewachsen sind, intensiv pflegen. Wir haben also ein ganzes Jahr lang gegossen, regelmäßig gegossen. Es war ein sehr trockener Sommer. Dann müssen die gezogen werden. Die dürfen nicht irgendwie wachsen.
Was bedeutet das gezogen?
Gezogen, also da werden die Äste quasi, bekommen eine Wuchsrichtung vorgegeben, indem man sie bindet oder ein Gewicht dran hängt. Und da müssen die Bäume natürlich auch ausgeschnitten werden, damit sie nicht zu dicht werden, Krankheiten kriegen an scheuernden Stellen und so weiter.
Und dann, wenn das Laub fällt im Herbst, muss man das Laub wegmachen?
Normalerweise machen wir es nicht weg, aber dieses Jahr werden wir es zusammenrechen, weil wir eine Raupe hatten im Laub.
Also so ein Schädling?
Ein Schädling. Und der überwintert auf dem Boden und deshalb werden wir die Wiese auch dieses Jahr abbrechen. Also altes Gras wegmachen, das Laub wegmachen, damit dem Schädling ja die Überlebensgrundlage genommen wird.
Wenn man heutzutage in den Supermarkt geht, sieht man ja eigentlich nur neue Sorten. Die schmecken irgendwie immer so ein bisschen wässrig, manchmal total süß, haben eigentlich so einen Mainstream-Geschmack, wie man sagen will. Was bedeuten für dich diese alten Obstsorten hier?
Ja, zum einen schmecken sie, zum anderen kann man sie besser lagern. Also die neuen Sorten, die kann man halt relativ schlecht lagern, weshalb man alle naslang halt eben zum Markt gehen muss, um die dann halt eben zu kaufen.
Na, zum Einlagern trennen wir natürlich nach Sorten, weil die auch unterschiedlich nachreifen und verwendet werden. Also bis Weihnachten essen wir unseren Oldenburg. Bis März, April haben wir dann noch den Boskop, den rheinischen Bohnapfel und den Brettacher. Aber für das Obst mischen wir natürlich sehr kräftig.
Die im Supermarkt erhältlichen Äpfel, die werden halt in Stickstofflagern, werden die aufbewahrt. Und allein schon die erste Vorstellung, dass einfach Stickstoff da zusätzlich an die Äpfel rankommt, um sie haltbar zu machen. Das lässt man schon die Haare zu Berge stehen.
Und dann muss man sie auch kühlen, glaube ich, knapp über 0 Grad in riesigen Kühlhäusern. Das kostet natürlich ziemlich viel Energie.
Natürlich Energie und wie gesagt, und dann noch diesen Stickstoff, der bewirkt halt eben, dass der Sauerstoff aus diesem Kühlhaus nämlich rausgeht. Und dass dann keine Gärung oder kein Verfall halt eben, kein Schimmel halt eben entsteht.
Was ist denn dein Lieblingsapfel?
Schweizer Glockenapfel.
Und was dein Lieblingsessen, was man mit Äpfeln machen kann?
Äpfelkuchen.
So, Ole, jetzt wird geschüttelt. Wenn man jetzt mal das insgesamt berechnet, wie viel, also ihr habt jetzt etwa 20 Bäume, so überschlagsmäßig, wie viel gibt denn das, wenn man das so mal in Kilo ausdrückt?
Also ich denke, dass wir dieses Jahr mal mindestens eine Tonne Obst haben.
Also 1000 Kilo?
1000 Kilo, ja.
Ja, wir werden jetzt von Weissach nach Heimerdingen fahren, das ist die Nachbarortschaft, ein paar Kilometer. Dort ist ein großer Betrieb, eine Saftfabrik und die wird diese Äpfel, die wir jetzt zusammengesammelt haben, diese 14, 15 Säcke, die werden dort zu Apfelsaft verarbeitet.
Der Teil der Reportage über die Apfelernte folgt gleich nach George Harrisons Apple Scruffs.
You sitting there, seeing the passers-by all stir, like you have no place to go. But there's so much they don't know about the apple scruff. You've been stood around for years, see my smiles and touch my tears. How it's been a long, long time, and how you've been on my apple scruff. Apple scrubs, how I love you, how I love you. Thank you.
George Harrison mit Apple Scruffs. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa. Unser Thema heute: Gesundheit und das Essen. Im zweiten Teil seiner Reportage über die Apfelernte führt euch Ulrich Hägele gemeinsam mit Christine Koch-Konz, der Leiterin des Stadtmuseums in Leonberg, zu einem Hersteller von Apfelsaft.
Ja, Christine, wir sind jetzt hier in Heimerdingen in der Mostfabrik. Was machen wir jetzt hier?
Hier laden wir jetzt unsere Säcke aus und ab. Die werden dann hier gewogen und in ein riesen steinernes Becken gefüllt zur Weiterverarbeitung durch die Firma Heimerdinger.
Durch die Firma Heimerdinger. Und Ole, macht es Spaß, mit den Säcken zu hantieren?
Ja, ja? Ja, zu dritt kriegen wir es hin.
Also, probier's mal.
Den da.
So, jetzt wird der Wagen auf die Waage gefahren. Luca? Und was passiert dann?
Dann wird er gewogen und dann 30 Kilo abgezogen, weil der Wagen 30 Kilo wiegt.
Okay, jetzt muss ich aber weggehen von der Waage. Und wie viel ist es jetzt? Was zeigt die Waage an? Der Meister, was sagt er?
226.
Ist ja ganz schön, oder? Ja, wenn Sie sich kurz vorstellen, wie heißen Sie?
Dominik. Dominik.
Und Sie sind hier der Lademeister?
Ja, genau, der Wiegemeister.
Und hier sind ganz, ganz viele Äpfel, sind tonnenweise. Was passiert da jetzt?
Jetzt kommen sie mit Wasserstraße, also per Wasserstraße runter ins Sortierraum. Da werden sie abgewaschen und die Fauligen werden da wegsortiert und dann werden sie zermustet.
Und was ist es dann? Ist es reiner Apfelsaft oder kommt da noch Wasser dazu?
Das ist ein reiner Apfelsaft. Entweder Naturtrub oder sauberer, klarer Apfelsaft.
Und an guten Tagen, wie viel wird da angeliefert? Wie viele Tonnen?
An guten Tagen 80 Tonnen.
Aber es ist Saisonbetrieb. Also jetzt ist nächste Woche ist Sense. Und was machen Sie dann?
Ah, dann geht es weiter mit Möhrensaft und Rote Bete. Also Winter über.
Klingt interessant. Vielen Dank.
Taste of your sweet lips, so dim dim the lights, yeah, yeah. Well, I dim dim the lights, hey, come on, turn down the lights. I want some atmosphere. You know the furniture was bouncing around the room with glee. I rock it like a boat upon a stormy sea. I want to get a chance to hold you tight. How can I do it with the room so bright, so dim dim the lights, hey, hey. Dim dim the lights. Well, I turn down the lights. I want some atmosphere. Looking at his earring box and off the back. Hey, looking through the kitchen and a hugging jack. Looking at you dancing in a stocking feet. They're all going crazy with the mambo beat. What a crazy party, all the gang's here too. Beat a bit of bubble like a kangaroo. I want to get a chance to hold you tight. How can I do it with the room so bright? So dim, dim the light. Come on, dim, dim the lights. Well, I turn down the lights. How awesome atmosphere. It's too bright in here. Come on, dim, dim the lights. What time? And I dim, dim the lights. Well, I turn down the lights. How awesome atmosphere.
Cliff Richard und die Shadows mit Dim, Dim the Lights. Live 1962 in London aufgenommen. Ja, vorhin konnten wir einiges über die Apfelernte und die Verarbeitung zum Apfelsaft erfahren. Und im dritten Teil unserer kleinen Reportage ist Ulrich Hägele in einem kleinen Betrieb in der Nähe von Leonberg, wo man am Ende seinen eigenen Apfelsaft mitnehmen kann.
Wir sind jetzt in Vlacht angekommen. Das ist ein Teilort von Weissach. Wir stehen hier vor der Mosterei. Und hier werden wir die restlichen Äpfel, die wir noch gesammelt haben, das sind dann nochmal etwa 500 Kilo, die werden jetzt hier zu Apfelsaft verarbeitet und der kommt dann in diese 5 Liter Boxen rein. Der wird dann erhitzt und das ist eine tolle Sache. Tom, wenn du mal kurz erklären könntest, was hier passiert.
Also als erstes werfen wir hier, wo man jetzt den Wasserhahn hört. Die ganzen Äpfel und die paar Quitten ins Wasser und dann werden sie über so eine Schraube hochtransportiert und klein gehäckselt und dann gepresst.
Ole, wir stehen jetzt hier vor einer gigantischen Presse.
Ja?
Was machen die da?
Pressen!
Und wie funktioniert das?
Also erst legen sie da so ein Tuch hin, dann kommt da dieser Apfelbrei da drüber.
Wo kommt der her?
Der kommt aus den Äpfeln, die da zerstampft werden, also zerhackselt, kommt der da drauf. Dann legen sie das Tuch zusammen und dann machen sie eine Platte drauf. Und wenn das, weiß nicht, 10 Lagen sind, dann drehen sie es um und dann wird es gepresst.
Und was kommt dann raus?
Apfelsaft.
Und was machen die da jetzt?
Die tun die Tücher, in denen der Trash da drin ist, in denen vorhin die kleingeschnitzelten Äpfel und die paar Quitten waren. Das war in so Tüchern drin und die Tücher, in denen der Trash, also das, was nach dem Pressen übrig bleibt, jetzt drin ist, die tun sie jetzt in eine Schubkarre und es wird dann rausgefahren und kommt auf den Kompost.
Und das ist, kommt jetzt direkt aus der Presse raus, oder?
Ja.
Und wie fühlt sich das an, das Material?
Das ist relativ trocken, weil das halt unter ganz hohem Druck gepresst wurde und die ganze Feuchtigkeit draußen ist.
Dürfen die rein?
Ja, ihr könnt reinlassen.
Und Sabine, was ist deine Lieblingssorte?
Das ist schwer zu sagen. Ich mag gern Gewürzluiken.
Gewürzluiken?
Ja.
Da haben wir halt bloß ganz wenige gehabt.
Ja, ist halt so. Manche gibt es weniger und manche gibt es mehr. Oldenburger gibt es jetzt auch noch gerade.
Wie schmeckt der Saft?
Ich finde ihn immer total lecker. Vor allem, wenn Quitten dabei sind, dann ist es ein besonders guter Saft.
Ole, was passiert da jetzt?
Da wird jetzt der Apfelsaft in Tüten gefüllt.
Und wie funktioniert das?
Zuerst, also da hat man die Beutel mit dem Teil drauf, mit dem Verschluss. Dann klemmt man das da rein und dann wird der Verschluss abgemacht mit so einem Haken. Dann kommt da so quasi so ein Schlauch und tut den Apfelsaft in die Tüten füllen und dann tut man den Deckel quasi wieder drauf.
Was hat der von der Konsistenz, der Apfelsaft?
Also ist heiß und in den Tüten ist er ziemlich wabbelig.
Ja, Luca, wir stehen jetzt vor der Kälterei. Was wird denn hier gemacht?
Die entleeren jetzt halt die Netze, in denen der Apfel, also der gepresste Apfel.
Das ist der Dresdner.
Der Dresdner, den tun die jetzt halt in den Anhänger, weil den tun sie auf den Kompost und der ist halt sehr beliebt bei Regenwürmern. Und die Regenwürmer machen ja den Kompost zur Erde und dann geht es schneller.
Und Christine, wie schmeckt jetzt der Most?
Super, ganz klasse.
Süß oder nicht so süß?
Ich finde ihn nicht zu süß, aber er ist auch nicht sauer. Also angenehm. Nicht beppig auf der Zunge, sondern er löscht auch Durst.
Und wie viele Liter hat es jetzt gegeben?
Soweit ich weiß, sind wir jetzt beim Stand von 86 Packs, a 5 Liter. Das ist ordentlich bei 13 Zentnern.
Oha, so viel Apfelsaft. Lecker, aber so viel Arbeit. Das war Ulrich Hägele und seine Reportage über die Apfelernte. Mit dabei waren Christine Koch-Konz und Klaus Konz vom Stadtmuseum Leonberg sowie Ole, Tom und Luca, alle drei aus Tübingen. Damit ist die Mikro-Europa-Sendung zum Thema Gesundheit und Essen mit dem Schwerpunkt Apfel schon wieder vorbei. An den Reglern saß Anna Jansen, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal auf unsere Homepage vorbeischaut. Ihr erreicht sie unter mikroeuropa.de. Auch auf Facebook sind wir immer aktuell dabei. Gerne dürft ihr unsere Seite liken. Bis dahin einen schönen restlichen Nachmittag. Vom Mikrofon verabschiedet sich Charlene Sorex. Thank you.
Bulldog Gang, the Clapstoppers, and the Cement Mixers Guild. Blazing, walk on.